Die Klimaveränderungen, die wir alle spüren, gerade in der Landwirtschaft, führen dazu, dass gerade im Grünland es auch Phasen gibt, sei es durch lang ausgeprägte Trockenheiten oder auch durch Überschwemmung, dass es hier zu Grundfuttermangelsituationen kommen kann. Hier ist es für den Betrieb entscheidend, dass wir rechtzeitig Strategien definieren oder rechtzeitig Strategien uns überlegen, wie wir über solche Extremeffekte uns am besten drüber retten können. Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Agrar Science, Wissen kompakt, der HPLFA-Raum bei Gumpenstein. Ich darf mich zuerst vorstellen, mein Name ist Walter Staats und ich darf am Institut für biologische Landwirtschaft den Fachbereich des Bio-Grünlandes bearbeiten. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Andreas Steinwieder. Er ist neben seiner Funktion als Leiter für Forschung und Innovation an der HPLFA-Raum bei Gumpenstein auch der Leiter des Institutes für biologische Landwirtschaft. Lieber Andreas, herzlich willkommen zum Gespräch heute.
Dankeschön.
Von deiner Ausbildung, von deinem Fachgebiet bist du Tierernährer. Und ich glaube, du kannst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gute Tipps geben. Wie gehen sie mit diesen Situationen um? Es ist eine herausfordernde Situation für den Betrieb, eine Dürre und Futtermangel. Und ich stehe vor der Frage, was tue ich jetzt die nächsten Monate, wenn der Winter kommt und ich kein Futter mehr ernten kann?
Ja. Es ist oft so, natürlich versucht man im Voraus, und da ist ja auch unsere Podcast-Serie dafür, da Maßnahmen zu setzen, um keinen Grundfuttermangel zu haben. Aber es kann dann trotzdem innerhalb von 10 Jahren einmal passieren, dass ein Jahr Extremjahr ist und dann habe ich einen Grundfuttermangel. Und das ist wirklich existenzbedrohend dann für die Betriebe, weil Grundfutter sehr teuer ist, weil Grundfutter extrem wichtig ist für einen Wiederkäuer. Ich kann nicht sagen, ich fütter nur mehr Kraftfutter, das wird der Bansen nicht aushalten. Das heißt, die Betriebe müssen sich in dieser Situation, also es ist jetzt ein Jahr, es war eine Katastrophe, lange Trockenheit oder Überschwemmung oder so, und ich habe zu wenig Grundfutter und dann muss ich strategisch reagieren. Also oft ist es auch so, dass in dieser Phase viele Betriebe in der Region das gleiche Schicksal haben. Das heißt, viele greifen auf die Reserven zurück in Österreich, in überregional. Die Preise steigen und das ist natürlich jetzt der existenzbedrohend, weil es teuer wird.
Was würdest du so einem Betrieb in einem ersten Moment raten? Meistens ist ja solche Extremsituationen führen ja meistens immer zu Panikreaktionen bei Menschen. Ja. Also wie geht ein Betrieb strategisch gut vor, dass er jetzt nicht in das Füllhorn gleich stößt wie die anderen und dann panisch reagiert und dann vielleicht Fehlentscheidungen trifft?
Ja. Also wichtig ist einmal, einen Kassasturz zu machen. Das ist am Anfang immer wichtig, zu sagen, wie viel Futter habe ich? Wie viel fehlt mir in etwa? Sind es 20%, sind es 40%, sind es 60%? Und aus dem abgeleitet, dann die Maßnahmen abzuleiten. Und wo kann ich jetzt beginnen? Also eine Strategie ist, ich kaufe mir Grundfutter zu. Die höchsten Qualitäten werden es oft nicht sein, weil viele Betriebe dann ja oft betroffen sind und es nicht hergeben können, weil sie selbst zu wenig haben. Dann geht es eher in Richtung Strohzukauf, zum Beispiel aus Ackerbauregionen. Jetzt da, also ich habe jetzt Grundfutter, das eher schlechter verdaulich ist, das von der Nährstoffkonzentration wenig Rohprotein hat, wenig Energiekonzentration, also Stroh ist in einer Energiekonzentration unter 4 Megajoule Nel. Ja. Das Tier frisst es auch nicht besonders gern, aber das ist einmal die erste Strategie, dass ich sage, okay, ich kaufe mir so ein Futter zu und dann, wenn ich das tue, muss ich überlegen, wo setze ich es ein? Ja. Also es gibt Tiere auf meinem Betrieb, die sind eher höher leistend. Die Milchkühe in den ersten 150 Laktationstagen kurz vor der Abkalbung sind sehr hochleistend. Ja. Dann gibt es die trockenstehenden Kühe, spätlaktierenden Kühe. Es gibt die Kalbinnen in der Aufzucht. Im ersten Jahr sind sie eher höher leistend, im zweiten Jahr sind sie eher extensiv zu füttern. Es gibt Mutterkühe und da kann ich dieses Futter jetzt in unterschiedlicher Höhe einsetzen?
Dieser Grundfutterzukauf, wir haben ja doch einen sehr großen Anteil an Biobetrieben in Österreich, müssen da Biobetriebe etwas besonders beachten, weil wir ja an und für sich bei Wiederkörnern eine 100% Biofütterung haben.
Natürlich ist das zu beachten und es ist auch beim Stroheinsatz zu beachten, dass Futterstroh andere Geschichte ist wie das Einstreustroh sozusagen. Also der Biobetrieb muss natürlich die Bioauflagen und das muss von einem Biobetrieb kommen. Genau, das ist zu beachten. Was natürlich dann, und jetzt komme ich zurück auf den Einsatz dieser Futtermittel. Also ich würde zum Beispiel Stroh oder extensives Heu, also spätgeerntetes Heu, eher nur an niedrigleistenden Tieren in höherem Ausmaß einsetzen. Ich kann natürlich auch an Milchkühe etwas Stroh einmischen, aber da rede ich jetzt von 3-5% in die Ration. Ja. Wenn ich jetzt da wirklich Futter sparen will oder eigenes Futter zu wenig habe und das Stroh einsetze als Ersatzfutter, dann würde ich sagen, bin ich im Bereich der spätlaktierenden Kühe, trockenstehenden Kühe, da kann es durchaus bis zu 30-50% der Ration ausmachen oder in der Kalbinnenaufzucht im zweiten Jahr oder bei Mutterkühen bis zu 20% Stroh, aber dann eingemischt nach Möglichkeit in die Ration und auch Mineralstoffergänzung entsprechend und auch etwas Kraftfutter zusätzlich zu geben, wo ich dann das Eiweiß abfange, wo ich die schlechtere Mineralstoffaufnahme abfange.
Also ein bisschen die Schmackhaftigkeit des Grundfutters.
Genau, da bin ich beim nächsten Thema. Ja. Wie kann ich die Schmackhaftigkeit solcher Rationen erhöhen? Indem ich sie mische, indem ich auch Wasser zumische, dass der Trockenmassegehalt im Bereich von 38% in etwa, 40% liegt. Dann mischt sich auch das Kraftfutter nicht aus. Und ich könnte auch zum Beispiel Melasse ein bisschen dazu mischen. Melasse ist sehr süß. Wiederkäuer, Rinder mögen Süßes, wie auch proteinreiche Futtermittel. Und ich könnte natürlich auch Saftfuttermittel zukaufen, Biertreber zum Beispiel, und dazu mischen, dann erhöhe ich die Futteraufnahme.
Hier muss ich halt dann als Betrieb nur beachten, dass ich ja dementsprechend das schnell verfüttere, dass es dann auch nicht zum Verderb dieser angefeuchteten Futtermittel kommt. Wenn ich schon knapp bin, dass ich da nicht auch noch hier noch
Futter verwende. Da bin ich ja meistens im Winter und da ist es eh kühler. Also ich kaufe mal Grundfutter zu. Das ist eine Variante.
Was hat der Betrieb dann noch? Kann er auf seinen Flächen reagieren irgendwie?
Ja, möglicherweise kann er auf seinen Flächen reagieren, vor allem wenn er Ackerflächen auch hat. Er könnte Zwischenfrüchte, also ich erkenne im Juli, dass ich, aufgrund der erste Schnitt ist ausgefallen und der zweite wächst auch nicht besonders gut, dann weiß ich ja schon, ich werde ein Problem haben, dann könnte ich Zwischenfrüchte nachdem ich die Ackerkultur geräumt habe, Zwischenfrüchte anbauen.
Genau, das ist ja meine nächste Frage. Ja. Es gibt ja am Markt sehr viele Mischungen an Zwischenfrüchten. Hier unterschiedlicher Landsberger Fokus.
Gemenge,
natürlich Kanadklee sollte und so hier der Fokus auf die Fütterung gelegt werden und nicht so sehr die Bewuchs oder tiefe Wurzelbindung, dass sie Bodengesundung macht.
In dem Fall geht es jetzt nicht um hohe Sonnenblumen, die ich dann einhäcksle, sondern es geht dann schon um dass ich Futterkulturen anbaue. Und wenn ich das jetzt mache und einsetze, da gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Ja. Es kommt einmal, bevor ich es ernte, würde ich empfehlen, es nicht zu intensiv zu düngen. Gerade wenn ich in Richtung Raps gehe, Eiweißkulturen gehe, warum? Ja. Weil dann in den Kulturen in den Pflanzen sehr viel Stickstoff in Form von Nitrat drinnen ist und wenn das noch sich erwärmt, möglicherweise dieses Futter, dann entsteht Nitrit. Und Nitrit ist im Stoffwechsel verursacht sozusagen, dass die Tiere den Sauerstoff im Blut nicht mehr transportieren können, also es kann zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also nicht zu intensiv düngen, dann kommt es darauf an, sauber zu ernten, nicht zu tief zu mähen, damit ich nicht den Dreck mitnehme nach Hause. Es gut zu konservieren, da muss man wissen, es sind diese Kulturen oft schwer silierbare Pflanzen, weil sie einen sehr hohen Eiweißgehalt haben, oft im Zucker etwas tief sind, oft sehr feucht sind.
Also, kann ich dann so etwas in Ballen silieren oder muss ich das in einen Fahrsilo machen?
Ich kann es, es in jedem Fall wäre es günstig, wenn es anwelken würde etwas. Also, dass es nicht zu feucht wird, weil dann wird es schwer silierbar. Natürlich kann ich es in Form von Ballen auch silieren. Da empfiehlt sich auch dann das intensive Schneiden, dass ich es möglichst kurz bekomme. Das gilt für den Silo und also auch für den Ball. Also, ich kann es in Ballen silieren. Was ist dann im Einsatz? Und ich könnte es auch beweiden. Also, es gibt ja durchaus Betriebe, die das gar nicht silieren, sondern im Herbst hinein beweiden. Da ist wichtig, dass ich, und das ist immer entscheidend bei der Wiederkäufütterung, dass der Bansen oder die Bansenbakterien sich auf neues Futter angewöhnen können, also langsam zu starten.
Wie würde ich das dann umsetzen? Weil ich habe jetzt an diesen aufgewachsenen Bestand vor mir. Wie würdest du das empfehlen? Wie setze ich da eine Weide um, dass ich da langsam...
Portioniere, also nur gewisse Stunden dort auf diesem Feld lasse, portionieren.
Ja.
Und auch zu Beginn vor allem satt auf die Flächen zu bringen, also sie vorher im Stall schon zu füttern und dann hinaus und dann bleiben. Sie sollen, und das kann man generell zu diesen Zwischenfrüchten sagen, maximal 30-50% der Tagesration Trockenmasse soll aus diesen Futtermitteln kommen. Also eher bei 30%, 5 Kilo Trockenmasse bei Milchkühen aus den Zwischenfrüchten, der Rest ist das andere Futter, das ich am Hof habe. Also langsamer Rationswechsel. Und wenn ich es beweide, ist das Blährisiko zu beachten. Also gerade wenn es Richtung Leguminosen geht oder auch frostiges, anreifiges Futter, das kann zu Blähen führen, das ist dort zu beachten. Begrenzte Einsatzmenge, habe ich schon gesagt. Genau.
Okay.
Also Zwischenfrüchte, Futter zukaufen.
Wie wird es dann weitergehen? Also wenn ich dann merke, so im Winter, ich habe schon vieles probiert, ich habe Futter zugekauft und jetzt schaut es aber schon so danach aus, als es doch noch knapp wird und erfahrungsgemäß ist dann ja oft ganz schwierig, da noch auch ein Grundfutter zu bekommen.
Was könnt ihr noch tun? Also ihr könnt im Herbst, im kommenden Herbst, länger meine Tiere weiden. Damit komme ich auch... Ein halbes Monat länger weiden, heißt weniger Grundfutterbedarf im kommenden Winter. Ich könnte im Frühling, im kommenden Frühling, früher mit der Weidehaltung beginnen, als ich sonst vielleicht gemacht habe. Damit habe ich im heurigen Jahr ein bisschen Futter gespart. Möglicherweise fällt mir das nächste Jahr dann auf den Kopf, aber sagen wir mal, das nächste Jahr wäre ein gutes Jahr hoffentlich. Ich könnte natürlich jetzt auch Silageballen zukaufen. Hohe Qualität zukaufen, Luzerneballen, Heu zukaufen. Da ist einfach entscheidend, beim Zukauf von diesen Futtermitteln, die vor allem auch feucht sind, wie hoch ist der Trockenmassegehalt beispielsweise. Mhm. Wenn ich eine Tonne Grassilage zukaufe, die 40% Trockenmasse hat, dann habe ich 400 Kilogramm Futter zugekauft. Wenn ich eine Grassilage-Tonne zukaufe, die 30% Trockenmasse hat, dann habe ich nur 300 Kilogramm zugekauft, der Rest ist Wasser. Das heißt, die Preiswürdigkeit hängt natürlich von der Qualität des Futters ab, Stängelanteil, Blattanteil, das könnt ihr analysieren, und sehr stark vom Trockenmassegehalt. Also das möchte ich auch mitgeben, das ist ein wichtiger Parameter in der Preiswürdigkeitsabschätzung. Macht es überhaupt Sinn, dieses Grundfutter zu diesem Preis zuzukaufen? Ihr könnt jetzt aber auch sagen, okay, und dann geht es hier weiter. Dann schaue ich mir am Markt an, wie ist im Verhältnis dazu der Kraftfutterpreis. Und wenn es grundfuttermäßig eng wird, werde ich mehr Kraftfutter einsetzen müssen, um drüber zu kommen. Und da muss man sich dann auch wieder den Nährstoffgehalt im Grundfutter anschauen, im Kraftfutter, und dann kann ich ja sozusagen Ersatzmischungen kalkulieren und wo komme ich preislich hin.
Ist es da irgendwie beim Kraftfutter, dass ich da gewisse Kraftfutterkomponenten eher bevorzugen sollte?
Ja. Natürlich, je mehr Kraftfutter ich in der Fütterung einsetze, umso bansenschonender muss es werden. Und was heißt bansenschonendes Kraftfutter? Ein Weizen, eine Gerste, ein Roggen, ein Hafer, die sind relativ aggressiv im Bansen. Die haben eine Stärke, die schnell abgebaut wird, die den pH-Wert senkt. Wenn ich dem gegenüber Körnermais nehme, der hat auch viel Stärke, aber die Stärke wird langsam abgebaut. Also Körnermais ist eher ein bansenschonendes Kraftfutter. Die wird man dann, wenn man mehr Kraftfutter einsetzt, eher forcieren. Oder Mühlennachprodukte, dass ich die einsetze, Klein zum Beispiel. Oder Saftfuttermittel, Biertreber, wenn sie verfügbar sind eher bansenschonende Kraftfutterkomponenten. Aus der Ethanolherstellung Rückstände. Das sind also Kraftfutterkomponenten, die man dann ein bisschen mehr forciert, wo mehr Strukturkohlenhydrate drinnen sind.
Muss ich dann, du hast ja, oder ich kenne ja deine Worte, Kraftfuttereinsatz und Weide. Jetzt hast du jetzt gesagt, ich muss vielleicht den Kraftfutteranteil in der Winterfutterration erhöhen. Zuerst hast du erwähnt, ist ein früher Weidebeginn wäre vielleicht sinnvoll und notwendig, um diese Futterdefizite auszugleichen. Was ist da zu beachten? Weil ich glaube, das ist ein bisschen ein schwieriger Punkt.
Also Weide und Kraftfutter, das sind zwei Paar Schuhe, die sich fast ein bisschen ausschließen. Also wer viel auf Weidehaltung, auf Grünfütterung setzt, der muss mit dem Kraftfutter sehr, sehr sorgsam umgehen. Warum? Weil im Weidegras sehr viel Zucker drinnen ist, weil im Weidegras auch die Strukturwirksamkeit etwas geringer ist. Das heißt, es ist ja feucht, ein feuchteres Futter. Es führt weniger zum Wiederkauen als ein Heu zum Beispiel. Da muss man also mit dem Kraftfutter doppelt vorsichtig umgehen, also die Obergrenzen nicht zu stark ausloten. Also etwas mehr Kraftfutter einzusetzen, wird in diesen Jahren notwendig sein, aber das muss man sehr, sehr vorsichtig anlegen.
Jetzt haben wir sehr viel die Aspekte der Fütterung, was ich an Zukauf machen kann, was ich an Rationsgestaltung umsetzen kann, was ich hier aufpassen muss, wie ich mit der Weide die integrieren kann, über Kulturführung auf eventuellen Ackerflächen am Betrieb selbst. Habe ich sonst noch Management im Stall, Management-Methoden, die ich anwenden soll, kann, muss?
Ja, also wir haben uns ja jetzt sozusagen die Futterversorgung angeschaut und jetzt brauche ich die Konsumenten. Und das sind die Tieranzahl. Und ich kann natürlich, wenn es eng wird, muss ich auch darüber nachdenken. Und das muss ich zeitig machen, sozusagen. Ich muss dann schon konsequent reagieren im Spätsommer, wo ich weiß, ich habe zu wenig Futter im kommenden Winter, mit der Verringerung der Tieranzahlen. Das heißt, das ist die nächste Schraube, an die ich drehen kann. Ich gebe bewusst Tiere von meinem Betrieb ab. Und wo sind das für Tiere? Eher die Problemtiere, eher die Tiere, wo ich erwarte, dass sie wenig Leistung erbringen im kommenden Winter. Kühe, die lang trocken stehen werden. Die gebe ich dann eher ab. Problemkühe. Oder ich gebe Kalbinnen ab, weil zwei Kalbinnen, die ich aufziehe, im Schnitt fast so viel fressen wie eine Kuh. Das heißt, wenn ich zwei Kalbinnen abgehe, kann ich eine Kuh wieder füttern, die mir aber Milchgeld im kommenden Winter, das ich dringend brauche, weil ich relativ teures Futter nur zur Verfügung habe. Also einmal Tiere abzustocken, herzugeben. Was ist auf der tierischen Seite noch zu beachten? Es gibt Masttiere, zum Beispiel Ochsen oder auch Stiere, und die haben Futtermangel. Da muss man aufpassen, in der Mast ist der Erhaltungsbedarf, den ein Tier braucht, an jedem Tag nur dazu, dass es überlebt, relativ hoch im Vergleich zu dem, was es leistet. Und wenn ich Masttiere hochhungere, und das könnt ihr jetzt sagen, okay, ich habe viel Ochsen, aber sie kriegen wenig Futter und sie werden schon irgendwann einmal fett werden. Dann brauche ich ganz viel Futter für den Erhaltungsbedarf und ich verschwende eigentlich wertvolle Ressourcen, die ich nicht habe. Das heißt, in der Mast ist es wichtig, zügig zu mästen, also weniger Tiere zu haben und die zügig zu mästen. Und das Zweite, diese Tiere, die ich mäste, nicht zu spät zu schlachten. Warum? Weil die letzten Kilogramm, die ich mäste, sind die teuersten. Da ist der Erhaltungsbedarfsanteil sehr, je schwerer ein Tier wird, umso mehr Futter braucht es rein für sich selber. Das heißt, wenn ich hinten statt 650 Kilogramm meine Ochsen auf 750 Kilogramm mäste, dann brauche ich viel, viel mehr Futter pro Kilo Zuwachs wie von 300 auf 400 Kilogramm Lebendgewicht.
Du hast jetzt dann das sehr bildhaft auch beschrieben und sehr detailgenau beschrieben. Hätte ich, wenn ich weiß, ich bin ein Betrieb, wo so Trockenphasen oder Trockenperioden öfters auftreten und ich mit Futtermangel öfters konfrontiert bin, habe ich auch von der Rasse, von der Tierwahl, von der Zuchtausrichtung, wenn wir jetzt an so Masttiere anschauen, habe ich da auch eine Möglichkeit, weil du gesagt hast, Erhaltungsbedarf ist ein großes Thema. Kann ich da auch ein bisschen entgegenwirken oder beziehungsweise etwas mithelfen, den Erhaltungsbedarf vielleicht etwas über die
Rasse? Wenn ich ein Betrieb bin und ich habe innerhalb von 10 Jahren, in 6 Jahren einen Grundfuttermangel, dann muss ich mir prinzipiell auf meinen Betrieb in meiner Strategie was überlegen, weil dann habe ich zu viele Tiere im Verhältnis zu meiner Fläche. Das heißt, da ist jetzt unabhängig davon, was ich jetzt da, ob ich frühreife Rassen in der Mast nehme oder spätreife Rassen.
Oder jetzt, wenn ich als Grünländer einhaken darf, ganz schlechte Grünlandbestände.
Genau, und dann muss ich auch mal in Schwung bringen. Dann muss ich das bei vielen anderen Schrauben drehen. Und da ist nicht so sehr die Rasse dann die entscheidende Schraube. Ich kann da an der Schraube drehen, dass ich mir eine Aufzucht auslagere oder mir im Sommer einen Partnerbetrieb suche, wo ich meine Kalbinnen auftreiben kann in Salzburg, in Tirol, wo wir teilweise Almen haben, die eh unterbestoßen sind, dass ich von Niederösterreich halt meine Tiere dorthin transportiere und das sind dann 3 bis 4 Monate auf Sommerfrische und fressen dieses Futter und ich habe daheim den Futterbedarf gespart. Also diese Geschichten müssen wir, glaube ich, auch in Zukunft in Österreich ein bisschen stärker verknüpfen. Da haben wir noch Handlungsbedarf in der Beratung, das umzusetzen. Also Tiere auszulagern, und jetzt sagen wir, du hast die Rasse oder in der Mast angesprochen, möglicherweise könnt ihr ja Kreuzungen oder Linien wählen, die eher frühreifer sind, die also früher fertig sind, dass ich sie nicht auf 700 Kilogramm mästen muss, sondern dass meine Tiere schon mit 650 Kilogramm, 600 Kilogramm die entsprechende Fleischqualität, Schlachtkörperqualität haben, dass ich sie schon dort schlachten kann. Also in Richtung weg von den sehr spätreifen Linien, Kreuzungen, Rassen in etwas frühreifere Geschichten. Das könnte ein Ansatz sein, mittelfristig, um eben etwas zu sparen.
Also du hast jetzt da sehr schön gezeigt, dass es nicht nur eine Feuerwehraktion ist, gegenüber solchen Extremsituationen zu reagieren und Sachen zu ersetzen, die ich nicht habe, sondern es geht auch um Fragen des Management, der Betriebsoptimierung.
Und der Strategie, strategisches Vorgehen, geplantes Vorgehen, so wie du es am Anfang angesprochen hast, nicht jetzt hineinzuspringen, blind, jetzt ist eine Katastrophe und jetzt tue ich irgendwo, sondern ich setze mich hin, behalte kühlen Kopf, aber dann reagiere ich rasch und gezielt, weil warum ist das rasche Reagieren wichtig? Weil es betrifft viele Betriebe in der Region, oft geht dann der Preis für das Futter im Winter steil nach oben und die Erlöse für die Tiere, die ich abgebe, gehen schnell nach unten, und da will man vielleicht auch vorne mit dabei sein, dass ich nicht zu spät diese Aktionen setze, und sie muss es gezielt setzen. Und vor allem, wenn ich den Tierbestand reduziere und einen Effekt mir erhoffe, dann muss ich das frühzeitig machen und nicht erst im Februar, März. Dann ist es spät, weil dann habe ich kein Futter mehr.
Also es geht darum, gut zu planen.
Wie immer im Leben.
Wie immer im Leben. Rasch zu reagieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann hoffen, dass das eine Ausnahme war und sich nicht pausenlos wiederholt.
Genau. Und unsere Podcast-Serie anschauen, weil es gibt viele Tipps, damit ich langfristig meinen Betrieb so aufstelle, dass ich von diesen Klimawandel-Geschichten nicht so massiv betroffen bin. Aber es darf natürlich schon einmal ein Jahr, oder es kann schon passieren, dass ein Jahr in 10 Jahren dabei ist, wo es mich erwischt.
Ja, ja.
Und das ist natürlich traurig, aber in dem Fall sind das ein paar Punkte, wo man sich anhalten kann.
Ja, vielen Dank, Andreas, für deine facettenreiche Wiedergabe der Möglichkeiten, die Sie auf Ihren Betrieb zu Hause dann auch umsetzen können. Ich glaube, dass für den einen und für die andere auch das ein oder andere dabei ist, wo man sich wiederfinden kann. Sie haben gesehen, dass es eine Fülle an Maßnahmen, Paketen eigentlich gibt, wo ich ansetzen kann, muss, soll und darf. Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch und
super, auch
für die Informationen, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Vielen Dank.
Gerne, immer wieder.